der Peter sauber, der hat nicht geglaubt, dass das geht mit dem Monaco. Aber ich konnte ihn erstmal überzeugen. Und dann, das war damals neu, da sind Journalisten in die Werkstatt gekommen und haben Interviews gemacht und Fragen gestellt. Und dann haben wir uns präsentiert und gesagt, ja, jetzt bauen wir ein neues Auto, jetzt bauen wir ein Monocoque. C4 ist Monocoque, alles klar. Und dann sind die wieder gegangen. Und zwei Tage später oder am nächsten Tag kommt der Peter sauber und sagt, du, ich habe nicht gut geschlafen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also du musst mir wieder einen Rohrrahmen machen, da wissen wir, wie das geht und so weiter. Aber du musst mit Herzblut mitmachen. Der Volo Rübel habe ich ja gesagt, also machen wir den Rohrrahmen. Und da kommt der Postbote rein und bringt die neuesten Zeitungen. Das Powerslide damals, das war die Zeitung in der Schweiz. Headline, sauber baut Monocoque. Mit grossen Buchstaben. Und dann musste er klein beigeben und hat mich machen lassen.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt, willkommen zurück in der alten Schule. Mensch Leute, was für eine Woche liegt hinter mir. Ich war in der Schweiz, wo das neue Buch über Brun Racing vorgestellt wurde, das jetzt ganz kurz vor Walti Bruns 80. Geburtstag erschienen ist. Aber dazu seht ihr bei mir nochmal extra etwas, auf YouTube wahrscheinlich. Unter den Gästen war aber auch Eddie Wyss, der Schweizer Rennwagenbauer, den ihr schon von mir aus der Folge 88 aus dem letzten Jahr kennt. Damals musste ich ja recht schlagartig aufbrechen, um einen Heimflug zu erwischen, was mir extrem schwer gefallen ist, wollte ich doch unbedingt mit ihm noch über seine Arbeit bei Sauber und vor allem bei Techno reden, wo er zusammen mit Alan McCall innerhalb von 10 Wochen ein komplettes Formel-1-Auto für die Saison 1973 gebaut hat. Chris Amon war damals der Fahrer des von Martini gesponserten Wagens und er hat sogar damit einen WM-Punkt geholt. Eddie hatte spontan Zeit und falls ihr die Geschichten noch nicht in seinem Buch The Swiss Wiss nachgelesen habt, hört ihr sie eben jetzt hier und schaut euch dann danach die Bilder dazu an. In den Shownotes habe ich die Biografie nochmal verlinkt. Es lohnt sich auf jeden Fall, sie zu kaufen. Wenn ihr die ganze Geschichte hören wollt, Folge 88 und hier ist jetzt für euch Teil 2 mit meinem heutigen Gast Eddie Wyss.
Wir haben uns jetzt ja bei Walti Brun gesehen. War ja gestern das Who is Who des schweizerischen Motorsports. Ja, ja. Und jetzt sind wir drauf gekommen, dass wir uns eigentlich heute gleich treffen können. Und ich freue mich, dass du so spontan Zeit hast.
Ja, das ist gerne geschehen. Natürlich war das ein gutes Ereignis mit dem Walti Brun. Und wenn wir Schweizer Maßstäbe ansetzen, im Autorennsport Peter Sauber ist Nummer 1. Aber dann folgt gleich Walti Brun hintendran, was er alles geleistet und gemacht hat, als eigenständiger Unternehmer. Ja. Mit allen Ups und Downs. Und sein Down war ja sicher die Geschichte mit dem Formel 1, mit dem Eurobrun, oder wie das
heißt.
Eurobrun hat es geheißen. Aber er hat sich erholt und ist in alter Frische und hat uns sehr gut unterhalten und musiziert. Und es war ein gutes Treffen.
Finde ich
also,
auch.
Also gut. Und umso schöner finde ich, dass wir uns da spontan wieder getroffen haben. Es ist nichts abgesprochen.
Genau.
Und jetzt können wir noch meine Geschichte etwas
vervollständigen. Ich musste beim letzten Mal, genau, haben wir uns, glaube ich, vor fast 2 Jahren getroffen.
Könnte sein, ja.
Ja, ungefähr. Und ja. Da musste ich dann schnell zum Flieger. Das habe ich auch alles in aller Ausführlichkeit gesagt. Ja. Und es waren noch so viele Themen, die wir eigentlich besprechen mussten.
Ja.
Und Walti Brun wird übrigens in 3 Wochen 80.
Ja, ja, ja.
Du bist auch gerade 80 geworden.
Ne? Geworden, ja, am 3. September. Ich habe es gut überstanden,
ja,
soweit.
Okay. Und du bist ja noch voller Tatendrang. Du hast ja noch unendlich viele Projekte. Also wir sind jetzt gerade mal durch deine private Werkstatt hier gegangen. Kann man darüber reden, was du noch alles planst oder was du machen willst?
Ja, ich habe noch verschiedene Ferraris in petto. Aber es ist so, ich habe so viele Projekte, die kann ich alle in meinem Leben gar nicht fertigstellen. Also werde ich die fortlaufend verkaufen. Ich habe schon einige verkauft und das geht jetzt weiter so. Was ich für mich behalte im Moment, sind die Abarth. Das heißt, das sind ja 3 Bialbero und dann der 124 Spider da unten. Das werde ich behalten. Und der Rest werde ich alles verkaufen. Früher habe ich immer mal gedacht, ja, ein Daytona, das möchte ich mal haben, da möchte ich mal fahren damit. Heute wüsste ich nicht, was ich mit dem anfangen sollte. Wie soll ich am Sonntag ausfahren? Das geht doch überhaupt nicht. Die Straßen sind viel zu belebt. Und nein, ich habe Spaß daran, die Autos zu bauen, zu unterhalten. Die haben eine gute Geschichte. Aber ich werde die früher oder später alles verkaufen, auf jeden Fall.
Ja. Okay. Und du hast einige Daytonas, ne?
Ja, ich habe noch zwei Coupes und Material für zwei Spider. Es sind vier Autos im Ganzen. Und darum hast du auch die vier Motoren da unten gesehen.
Okay.
Die verschiedenen Projekte. Ja, ja. Den Rest haben wir alles. Es ist eigentlich wie früher hat es so Revell Plastikbaukasten gegeben.
Ja.
Und ich habe eigentlich dasselbe, aber in 1:1 Originalgröße. So sieht es etwa aus.
Also, wer Interesse an einem alten Daytona hat, ich stelle gerne den Kontakt zu dir her.
Ja,
ist gut. Und McLaren hast du auch noch zu verkaufen, oder?
Ja, das mit dem McLaren, den hast du ja gestern in der Ausstellung beim Freddy Lienhardt gesehen. Als ich bei McLaren gearbeitet habe, waren das natürlich die Autos der Zeit damals. M8DD ist der Typ, nur die Werkswagen. Und ich habe dem Burschen da ausgeholfen, vor allem nach dem Tod von Bruce. Zwei Wochen nach dem Tod war das nächste Rennen im Osport Park, Kanada. Und da mussten wir alle Formel-1-Leute bei den KNM-Leuten helfen, dass sie in no time ein neues Auto bauen konnten. Und da bin ich dann verwickelt gewesen. Aber die Autos, die haben mich immer fasziniert. Der M8D ist eigentlich der schönste, wenn man so will, McLaren. Und ich hatte dann die Gelegenheit, ein solches Auto in der Schweiz zu finden. Wie man weiß, war das ein Produktionsauto, das Trojan im Auftrag von McLaren für verschiedene Kunden hergestellt hat. Und dann wurde dieser Wagen an Georg Loos verkauft, Gelo Racing in Deutschland. Mhm. Der Georg Loos ist gefahren, der Franz Pesch ist gefahren und dann hat das Auto verschiedene Hände gewechselt und am Schluss habe ich das Auto ohne Karosserie in der Schweiz gefunden und wollte das restaurieren aufgrund meiner alten Beziehung zu McLaren und Liebe zu diesen Autos. Und dann bin ich nach England gegangen und wollte eine Karosserie kaufen für das Auto. Und dann haben mir meine alten Freunde in England gesagt, ja, bring das Auto zu uns, wir machen das für dich. Also habe ich das Chassis darüber geschickt und die haben das komplette Auto, Ex-McLaren-Leute, vor allem Leo Weibrot, hat dann das Auto restauriert, komplett gebaut. Und George the Painter, der damals der Maler war bei McLaren, der hat original McLaren orange lackiert. Ich habe ihn vor einigen Jahren wieder getroffen. Er war der einzige Maler bei uns. Und als ich ihn dann bei McLaren wieder getroffen habe, war er der Chef und sagte, aber weißt, ich habe jetzt noch 14 Leute unter mir, nur um die Autos zu lackieren und solche Sachen. Oder? Also das sind die alten Geschichten. Also das ist der McLaren. Und das Projekt steht und auch den würde ich verkaufen, wenn ich einen Interessenten oder Käufer finde. Ich will das nicht mehr selber bauen. Man muss zu einem Motorenspezialist, der Motor baut. State of the art von heute. Ich habe sämtliche Teile, um den original McLaren Motor so zusammenzubauen. Ist alles da. Und ein zweites Getriebe und viele Räder etc. Alles, so ist das ungefähr.
Okay.
Also, und jetzt, das ist die Geschichte von McLaren, an und für sich abgeschlossen. Und
da setzen wir auch gleich wieder ein, weil bei der letzten Folge haben wir damit aufgehört, dass überraschend ja Bruce McLaren 1970 gestorben ist, Testfahrten.
Bei Testfahrten, ja.
In Goodwood.
Ja, ja, klar. Er war mit dem Auto vom Halm unterwegs und er wollte nur noch die Final Abstimmung machen, bevor das Auto nach Amerika geschickt wurde. Und da ist er dann kurz um Mittagszeit ist er dann mit dem Auto verunglückt. Ja. Und so war das dann. Und dann bin ich dann Ende 70 weggegangen, habe mit dem Joe Marquardt die Huron gebaut. Da gibt es, glaube ich, nur zwei oder drei Autos. Die sind jetzt wieder im Einsatz bei historischen Rennen. Huron, 2 Liter Sportwagen. Mhm. Sind im Einsatz. Und dann habe ich für den Alan de Cadenet Freelance-Jobs gemacht und bin dann mit dem Alan Ducadene zuerst nach Argentinien. Und dann hat mich der David Weir angeheuert für Le Mans 1971. Da musste ich in die Ferrari-Fabrik und den 512M zu bauen. Und der Fahrer ist dann ausgestiegen, nachdem wir den vierten Platz beendet haben, und hat gesagt, so, das war es, ich sehe mich nie mehr in einem Rennwagen, da muss ich neue Arbeit suchen. Und da kommt der Joe Siffert und sagt, kommst du jetzt nach Amerika? Und dann bin ich mit dem Joe Siffert die Porsche-Geschichte eingestiegen, wie ich auch schon erzählt habe,
wie du erzählt hast,
für
genau.
die Sache in Zuffenhausen Werk 1 und so weiter.
Genau, genau. Also ja, wo du auch die Rahmen geschweißt hast und gelernt hast. Wie war denn das bei Ferrari eigentlich? Da haben wir, glaube ich, nicht so drüber gesprochen in aller Ausführlichkeit. Wie war denn dann die Arbeit im Werk bei Ferrari im Vergleich zu Porsche?
Aha, ja, das ist natürlich eine andere Kultur. Bei Porsche wird Bier getrunken, bei Ferrari wird Rotwein getrunken. So war es einmal.
Das ist der einzige Unterschied.
Ja, so war es einmal. Ja. Nein, bei Ferrari, es war eigentlich sehr chaotisch im Großen und Ganzen. Ich bin mir an den Standard vor allem von England bei McLaren gewohnt gewesen oder auch bei Porsche in einem gewissen Sinn. Aber bei Ferrari, das war dann schon chaotisch, punkto Werkzeuge, punkto Einrichtungen. Und das Beste war natürlich, also ich muss vielleicht etwas ausholen, ein 512M hat es nie gegeben. Man hat immer einen 512S updated, umgebaut. Mhm. Und der David Weir hat so einen 512S von Kinetti gekauft, ist mit dem in Sebring gefahren und dann hat er den nach Europa gebracht und hat mich angestellt und hat gesagt, mein Ziel ist einmal im Leben Le Mans fahren. Darum habe ich jetzt das Auto gekauft und du gehst dahin zu Ferrari und du überwachst und machst das alles. Und dann war bei Ferrari, wo heute die Classic-Abteilung ist, das war eigentlich die Kundendienstabteilung, wo sie die Competition Daytona und solche Sachen dann gebaut haben. Vor allem Sam, Ferrari hatte den 512 S und M nie werkseitig eingesetzt. Die haben die Autos verkauft an Privatfahrer, Filippinetti, Ginetti, Francorchamps, und die mussten die Autos entwickeln und weitermachen. Und das war die Abteilung für diese Auto ganz auf der rechten Seite beim Haupteingang in der Ferrari-Fabrik damals.
Also kam das Engineering tatsächlich für diese Prototypen auch von Kundenseite?
Ja, gut, Ferrari hat die Karosserie entwickelt und hergestellt und da konnte man kaufen und das Auto updaten, hat auch die Mechanik entwickelt, der Motor wurde abgeändert. Die Karosserie, das war ja so, der 512S schreibt man immer dem Forgieri zu, mehr oder weniger, und von Aerodynamik, ja, wir stellen uns vor, da geht der Wind ungefähr durch, so hat man das gebaut. Und dann sehr empirisch, nur um herauszufinden, dass es nicht funktioniert, oder? Und dann hat der Enzo Ferrari, den Galliri, war ein neuer Ingenieur, aber aerodynamisch sehr versiert, hat der Enzo Ferrari dem Galliri gesagt, jetzt mach mal etwas mit dem 512, dass der fahrbar wird. Und dann hat er in weiten Teilen den Porsche 917 kopiert, das heißt 917, das war natürlich Windkanal erprobt, da weiß man, wie es geht. Bei Ferrari wusste man das nicht so genau. Und dann hat der Galliri den 512M, den S umgebaut zu M, andere Schnauze, andere Heck, andere Kühlposition und so weiter. Und das war dann der M. Und seit daher ist natürlich der Galliri und der Forgieri, die waren nie gute Freunde. Oder? Okay. Weil der Galliri hat eigentlich dem Forgieri das Heft aus der Hand genommen. Ja. Oder er wurde aufgefordert, das so zu machen, sagen wir mal. So ist das gewesen. Und dann haben wir das Auto, da waren natürlich die Zwischenfälle mit den Streiks. Da waren immer Ärger mit den Gewerkschaften. Hm. Und dann ist natürlich immer zweimal im Tag einer mit der Trillerpfeife durch die Werkstatt gelaufen und gerufen, Schoppero, Schoppero, das heißt Streik. Und dann sind alle Arbeiter draußen am Straßenrand auf die Wiese gesessen. Und wir wollten ja nach Le Mans gehen. der Werkstattchef, Enerweki, das war der, den siehst du auf allen Fotos mit den alten Ferraris, der Enerweki, das war der Werkstattchef für die Sportwagen. Mit dem habe ich immer weitergearbeitet und es hatte noch einen unabhängigen Karossier, der eine Firma hatte in Formicine und der ist einfach so, als Freelancer hat er bei Ferrari gearbeitet. Mit anderen Worten, er ist nicht der Gewerkschaft unterstellt gewesen. Ja. Also wir sind die Einzigen, die da durchgearbeitet haben. Übrigens dasselbe habe ich bei Abarth auch schon erlebt, einige Jahre zuvor mit dem Streik die ganze Zeit. Also am Schluss haben wir das Auto fertig gebaut und dann ist der David Weir, der Besitzer, gekommen. Der hatte damals einen silbernen Porsche 911 S. Das war das super Ding damals. Ich rede jetzt von 1971. Mhm. Ist er zu mir gekommen, hat gesagt, ja, sind wir bereit? Ich sage, ja, ist alles klar. Und im Innenhof von Ferrari haben wir das Auto geparkt und dann hat er noch einige Felgen dazu gekauft. Und dann haben wir das Auto auf den alten Ferrari-Transporter aufgeladen. Und dann ist der Florini gekommen, das war der Kundendienstmann von Ferrari. Und hat gesagt, ja, du könntest doch hier bleiben, du könntest doch bei uns arbeiten. Und auf der ganzen Welt die Kunden betreuen oder besuchen. Du kannst ja einigermaßen Englisch und Italienisch, kriegen wir auch nochmals hin. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will zu den Autorennen gehen, ich will nicht im Büro bleiben und auf der Welt rumreisen. Also er hat mir den Job offeriert, der hatte dann später, der Valietti hat den Job dann gehabt, so Kundendienst, okay, Verbindungsmann, okay. So etwas. Ja, also gut, so ist das. Und dann sind wir nach Le Mans gegangen, wir sind mit dem 911, mit dem David Weir über den Mont-Cenis gefahren und der Florini, der Kundendienstchef, der ist mit einem Fiat 124 oder irgend so etwas gefahren. Und uns ist dann am Mont-Cenis das Benzin ausgegangen und der Florini hat uns dann mit dem Geschäftswagen über den Pass gezogen.
Das ging ja.
Bis wir runterkamen zu einer Tankstelle und dann konnten wir wieder weiterfahren, ja. Und dann sind wir in Le Mans gewesen. Der Keith Green war der Teammanager. Der David Piper, das war der Agent, weil es war schwierig, überhaupt eine Nennung zu bekommen. Aber der David Piper war ja sehr bekannt und berühmt in Le Mans. Mhm. Und sind wir dann da gefahren. Es war noch ein Mechaniker vom Keith Green, der mir geholfen hat. Wir waren zwei Mechaniker und ein Helfer. Und das haben wir dann allein hingekriegt und sind gut gefahren. Das heißt, am Start hatten wir ein Problem mit der Lucas-Benzinpumpe. Die mussten wir nach der Aufwärmrunde schon ersetzen und hat uns einige Runden gekostet. Und dann sind wir gefahren. Das Auto ist wunderbar gelaufen. Chris Kraft und David Weir. Chris Kraft, der war sehr schnell in der Nacht vor allem. Und da sind wir gefahren und am Sonntag sind wir dann bei den ersten drei gewesen. Und da ging es eigentlich gut. Nur, als dann der Chris Kraft mal rausging, ist er ganz knapp zurückgekommen und hat gesagt, ja, ich habe Glück, dass ich überhaupt noch zurückkomme. Die Kupplung schleift, Kupplung geht nicht. Also gibt's nichts anderes. Und morgen um 10, 11 mussten wir noch die Kupplung ersetzen. Das heißt, Auspuff weg, Getriebe weg, wieder einbauen und fahren. Und da haben wir wieder einige Runden verloren, natürlich. Und durch das sind wir dann Vierter geworden im Gesamten. Wir hätten Zweiter oder Dritter sein können, mit etwas mehr Rennglück. Aber such is racing. Der Herbert Müller ist da Zweiter geworden. Wer hat gewonnen? Porsche 917.
1970? Nee, welches Jahr?
1971. Ja. 70 hat Porsche das erste Mal gewonnen. Genau, und 71 wieder. Ja. War es dann der Marco damals?
Ja.
Mit dem Van den Epp zusammen, glaube ich.
Ja.
Also, und dann ist dann nach Le Mans dann, wie schon besprochen, das Porsche-Abenteuer mit dem Siffert stattgefunden. Mhm. Und da bin ich auch gewesen, bis zum Schluss. Und als Siffert verunglückt ist, haben mich sofort die McLaren-Leute wieder angerufen und haben gesagt, willst du zurückkommen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte immer Indianapolis. machen. Und die haben mir immer gesagt, ja, das ist schwierig und weiß, das ist eine eigene Gesetze da. Und also das will ich jetzt machen. Und da hat der Tyler Alexander, das war eine Schlüsselfigur bei McLaren, der Tyler Alexander, hat mir den Job offeriert und hat mich wieder engagiert. Und so bin ich dann das ganze Jahr 72 in Indianapolis gewesen.
Okay, wie war es in Indianapolis? War das wirklich so schwierig in so einer eigenen Welt, wie man dir immer gesagt hat?
Ja, es war natürlich, ich rede jetzt 1971. Erstens, Frauen sind nicht zugelassen in den Pits, in den Garagen. Mhm. Gibt es keine Frauen, das ist ausgeschlossen. Und dann ist es natürlich so, du trainierst eigentlich 3 Wochen für diesen Anlass. Eine Woche vorher ist dann das Qualifying und du bist immer am Arbeiten und am Schaffen. Du merkst nur, wenn ein Wochenende ist, wenn mehr oder weniger Leute auf der Tribüne sind, aber sonst bist du eigentlich ziemlich im Tunnel und bist immer am Arbeiten, Auto vorbereiten, rausschieben. Und wir hatten ein riesen Pech mit den Motoren. Teddy Mayer hat in Livonia, in Detroit, einen nicht sehr fähigen Motorenbauer angestellt. Und wir für das Rennen am Schluss, nach 3 Wochen, haben wir das 13. Mal den Motor gewechselt. Oder? Weil der Motor, Turbomotor, und wenn er in die Brüche geht, dann ist überall ist Späne und im Öltank. Es war ein Riesen. Wir haben den 13. Motor sozusagen eingebaut fürs Rennen. Wir hatten den Fall, dass von Livonia, also Detroit, kam der Pickup am Morgen mit dem neuen Motor und am Nachmittag ist er mit dem Motor schon wieder zurückgefahren. Den haben wir eingebaut und ist schon wieder kaputt gewesen und ist er am gleichen Tag wieder zurückgefahren mit demselben Motor. Das war so der Höhepunkt der Pechsträhne, sagen wir mal so. Aber das war halt damals so. Und dann im Rennen ist es eigentlich gut gegangen. Nach der Hälfte waren wir an zweiter Stelle. Mhm. Aber dann ist wieder der Motor geplatzt. Also das war das Ende. Neben uns waren natürlich Mark Toneau und Roger Penske und Gary Bettenhausen. Wir waren Teamkollegen sozusagen. Es waren 4 McLaren-Autos. Peter Revson, Gordon Johncock, für den ich gearbeitet habe, Mark Donohue und Gary Bettenhausen. Und wir sind nebeneinander gewesen. Und dann hat der Penske immer gesagt, wenn wir das Rennen gewinnen, dann halbieren wir das Geld. Am Schluss hatte Donohue gewonnen, das Rennen. Das erste Mal, dass McLaren Indianapolis gewinnt, oder? Aber die Geldaufteilung habe ich dann nie was gespürt. Aber spielt auch keine Rolle. Es war guter Spaß mit dem Roger Penske und mit dem Heinz Hofer. Das war ein Schweizer und der war sozusagen der Teammanager
von Penske.
Von Penske. Heinz Hofer, ja, so war das.
Wie viel gab es damals bei Indy 500? Ist eine Million Dollar in bar oder sowas?
Ne? Das weiß ich nicht genau. Finanziell, das kann ich mich nicht äußern. Das ist auch, es ist für uns auch nicht so wichtig. Wir wollten einfach arbeiten und eine gute Zeit haben und etwas erleben. Ja, die Geschichte einmal in Indianapolis habe ich nachts ein Rotlicht überfahren. Wir haben lang gearbeitet und dann sind wir nach Hause gefahren, es war kein Verkehr und wir haben geschwatzt. Wir hatten so ein Pickup oder ein Van und da habe ich ein Rotlicht überfahren und sofort kommt die Polizei. Tyler Alexander sitzt neben mir und sagt, well, you get yourself out of the shit, but yourself, hat er gesagt. Und dann muss ich mit dem Polizist sprechen. Ich sagte, you get yourself out of the shit yourself, hat er gesagt. Und da hat er natürlich gemerkt, dass ich ein Ausländer bin und so weiter. Da kann ich auch dazu stehen. Und dann haben wir das aber ich hatte noch eine viel bessere Erfahrung. Am Schluss sind wir im Ontario Motor Speedway, das war das letzte 500-Meilen-Rennen. Und da waren wir wieder weit außen in Führung, Gordon Johncock. Und dann hat er einen schleichenden Plattfuß hinten und dann hat er das Auto verloren und die Wand und dann war alles wieder kaputt. Und dann haben wir aufgeladen. Wir sind natürlich damals, wir hatten einen Pickup-Truck und einen offenen Anhänger mit dem Indy-Rennwagen drauf, mit einer maßgeschneiderten blauen Plache. So, und so sind wir quer durch Amerika gefahren. Also mein Job war, von Los Angeles nach Detroit zurückzufahren. Und Route 66, ist ja klar. Und dann in Flagstaff, Arizona, vor mir ist der Dennis Davis gefahren mit dem anderen Auto und dem Transporter und ich bin hinterher gefahren. Und in Flagstaff, bergauf, ist mein Auto nicht mehr gelaufen. Der Ford, wir hatten Ford Pickup. Und dann bin ich zu einer Garage geschlichen und dann haben sie gesehen, sämtliche Ventile waren undicht, weil das war damals mit dem bleifreien Benzin. Und dann mussten wir vor Ort Köpfe runter, die Ventile einschleifen, wieder aufbauen. Das hat die Ford-Garage damals gemacht. Und ich habe mich dann ins Motel, irgendwo im Motel zurückgezogen, habe Teddy Meyer telefoniert nach Detroit. I'm here, and get it fixed. Und so bin ich. Und der Dennis Davis hat das nicht gesehen, der ist weit gefahren. So muss ich dann den Weg alleine bis nach Detroit fahren. Und da haben sie mich natürlich auch mal erwischt. Wenn du nachts so mit dem Anhänger fährst, ja, da bist du auch mal zu schnell, oder? Und dann kommt dann die Polizei und holt dich raus und dann musst du dich wieder klären oder eine Busse bezahlen und immer solche Geschichten.
Nur lässt dich die Polizei.
Ja. Also gut. Das war gut, da bin ich zurück nach Livonia, habe dort bei McLaren noch lange in der Motorenabteilung gearbeitet, weil ich habe einen Ford Mustang bestellt beim Bill Smith. Und der Bill Smith war ein großer Ford-Händler und ein Freund von Teddy Mayer. Hm. Und bis das Auto von der Produktion kam, musste ich einige Wochen warten. Und für diese Zeit habe ich dann in Livonia die Offenhausen-Motoren, die Chevrolet-Motoren gebaut und solche Sachen gemacht. Und dann kommt die Sache mit Tecno. Dann bin ich Ende 72 wieder mal zurück nach England, meine alten Freunde treffen. Und da treffe ich den Alan McCall in Old Windsor in einem Pub. Und dann sagt er, du wolltest doch immer Konstrukteur werden. Das ist jetzt deine Gelegenheit. Kommst du mit nach Italien? Was? Ja, die Tecno haben mich beauftragt, ein Formel 1 Auto zu bauen da unten. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Ich suche ein neues Abenteuer. Ich bin ja beim McLaren jetzt fertig. Und dann sind wir zusammen nach Bologna gefahren. In Settimo Milanese, ganz in der Nähe der Ducati-Fabrik. Ducati-Motorräder. Das ist auch in Settimo Milanese. Panigale. Bologna-Panigale, Settimo. Da. Und dann sind wir da abends in eine eher düstere, aber große Werkstatt. Und da kam der Pedezzani. Und der Pedezzani ist der Besitzer und Chef von Tecno. Ein stattlicher Herr, ein richtiger Patriarch, oder wie man sagen würde. Und in diesem Raum, da war eine Stahlplatte mit einem 12-Zylinder-Motor und ein Hjulengetriebe drauf, oder? Und dann sagt er so, da, was braucht ihr? Loslassen, Auto bauen, oder? Das ist alles, was ihr habt.
Also ihr hattet einen Motor, was war das für ein 12-Zylinder Cosmos?
Nein, Tecno hat eigene Motoren gemacht. Okay. Tecno hat eigene, damals waren die flachen 12-Zylinder, das war Mode. Ferrari hatte das vorgemacht.
Ja. Und 180 Grad.
180 Grad V-Motor, ja. Das heißt, Tecno ist sehr interessant. Tecno, Pedezzani und Zini, das war ein großer Industrieller. Der hat Hydraulikpumpen hergestellt für die Industrie, für die Kipperautos. Und hatte eine Riesenfabrik und sein Hobby war die Rennerei. Da haben sie begonnen, Go-Kart zu bauen, haben alle Meisterschaften gewonnen. Und dann haben sie Formel 3 gebaut. Ronnie Peterson ist Techno gefahren, haben viel gewonnen. Und dann haben sie gedacht, ja, jetzt machen wir Formel 2. Und dann ist der Regazzoni gefahren und hat 1970 die Europameisterschaft gewonnen mit dem Techno. Und dann sagt der Peter Zahn, ja, aber jetzt machen wir Formel 1, oder? Und er hatte eine eigene kleine Motorenabteilung, wo sie das Zeug hergestellt haben. Also das war wahnsinnig, der Mut oder das Unwissen. Sie haben einfach gesagt, das machen wir jetzt. Ja. Bohrung, Hub, ja, das verstehen wir. Der kleine Cosworth 1000 Kubik Formel 3 Motor, wir nehmen dieselbe Bohrung, dieselbe Hub, machen das mal 3, gibt 3 Liter. Also ist alles klar, so machen wir das, oder? Und dann hatte er einen Freund, der war Modellschreiner, und da haben sie Modelle gemacht. Und in no time haben sie einen Motorblock gehabt. Und alles im Haus bearbeitet mit sehr einfachen Maschinen. Und dann haben sie neben der Werkstatt draußen so ein Wellblechschuppen stand da. Und da war der Motorenprüfstand drin. Der Motorenprüfstand. Und dann hat man, wenn man den Motorrad laufen lassen, die Seiten geöffnet, dass man genug frische Luft hat. Und der Auspuff ging hinten raus, so in ein Betonrohr. Aber da hat man an dem ganzen Dorf haben wir gehört, wenn die den Motor laufen lassen. Und das war alles im Freien sozusagen. Das war, 2 Prüfstände haben sie gehabt. Und da haben sie die Motoren getestet. Also wir mussten dann mit dem Motor uns abfinden. Und dann sagte Peter Zani, was braucht ihr? Und da haben wir gesagt, eine super Schweißmaschine. Ja, was meint ihr? Miller Goldstar, hole ich euch. Nächsten Tag hatten wir eine nagelneue Miller Goldstar Schweißmaschine. Und dann haben wir begonnen. Der Alan hat so ungefähr Skizzen gemacht. Und dann haben wir das Monocoque gebaut. Ich habe hinten gebaut. Er hat hinten gebaut, ich habe vorne. Und da mussten wir die Aufhängung machen. Alles haben wir da im Haus angefertigt. Und da war eben die verrückte Zeit, weil wir zwei, in Anführungszeichen, junge Typen, voller Enthusiasmus, das ist unsere Chance, einen Formel-1-Wagen zu bauen. Ich muss vorausschicken, der Alan McCall ist ein sehr begnadeter Neuseeländer und er hat schon verschiedene Autos gebaut. Mhm. Formel 3, Formel 2, Super V etc. Und am Schluss war das für ihn auch eine Challenge, das zu machen, oder? Und darum sagen wir, ja, das machen wir. Das ist unsere Chance. Das machen wir. Und sind dann da reingelegen. Und das Programm war eigentlich einfach. Arbeiten. Der Peter Zani hat uns eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Arbeiten von morgen um 8 bis um 12. Eine Stunde Pause. Um 1 wieder bis um 7. Eine Stunde Pause zum Essen. Und dann wieder in die Werkstatt bis um Mitternacht. Und um Mitternacht sind wir ins Bett gegangen. Und das haben wir 7 Tage in der Woche für 6 Wochen. Und dann sind wir durch gewesen, komplett. Wir haben nur immer gearbeitet, also diese Stunden. Und das Wichtigste war das Restaurant, wo wir gegessen haben. Das hat der Peter Zani uns auch bezahlt. Das war das beste Restaurant in der Gegend. Und das hat sich eigentlich wie unsere Heimat entwickelt. Am Mittag konnten wir gut essen, am Abend konnten wir gut essen, das haben wir genossen. Wenn wir da noch Junkfood gegessen hätten, wären wir nicht über die Runden gekommen. Aber so ist es damals gewesen, oder? Und dann sind wir gut vorwärts gekommen, 6 Wochen, und dann sind wir physisch, psychisch erledigt gewesen und sind dann, der Alan ist mit dem DS-Break von Peter Zani nach England gefahren, um die Benzintanks zu holen, die wir bestellt hatten. Und ich bin zu meinem Bruder in die Schweiz, hier in das kleine Dorf gekommen, um mich etwas auszuruhen. Und auf dem Rückweg ist dann der Alan mich wiederholen gekommen und sind wieder zurück nach Bologna und haben dann die letzten 4 Wochen noch weitergemacht. Das Ganze hat natürlich einen großen politischen Hintergrund und wir beide wurden eigentlich zwischen den Fronten komplett zerrieben. Und zwar war Folgendes, Martini hat ja immer Tecno gesponsert und der Tecno Formel 1 Wagen, den sie ursprünglich gebaut hatten, der ein Abkömmling vom Formel 2 Wagen war, der Nanni Galli ist gefahren, das war ganz schlecht, das hat nicht funktioniert. Und dann hat Martini gesagt, ja, jetzt baut ihr ein neues Auto, aber wir bauen das Auto in England. Der David York war ja federführend, der war ja der Rennleiter. Und der bauen die das in England. Und das wiederum wollte der Luciano Pedizzani nicht auf sich sitzen lassen. Und darum hat er dann den Alan McCall und mich angeheuert und hat gesagt, die bauen in England ein Auto. Ich sage euch eines, das Auto, das zuerst fertig wird, mit dem werden wir fahren. Also hatten wir allen Grund, uns zu sputen und reinzuliegen und sind dann eben in diese 10 Wochen reingefallen und mussten das Auto bauen. Und die ganze italienische Presse, die hat uns lobend begleitet. Hingegen die Engländer, die haben sich nur lustig gemacht über uns. Die haben geschrieben, ja, der Pedizzani, der hat 2 dumme Mechaniker angestellt, um eine Formel 1 zu bauen. Ha, ha, ha. Fakt ist, als unser Auto auf den Rädern stand, waren in England die Zeichnungen fertig. Vom Autobauen noch nicht zu reden. In England waren die Zeichnungen zu diesem Zeitpunkt. Und wir sind dann gefahren mit dem Auto. Und natürlich auch die Presse, David York und seine PR-Leute, die haben uns nicht ernst genommen. Die haben uns nicht ernst genommen. Und dann kam es natürlich am Schluss so raus, dass wir mussten in Misano, Adriatico mussten wir testen. 4 Tage vorher sind auf einmal die PR-Leute von Martini aufgekreuzt und haben das ganze Auto mit den Martini-Stickers verklebt und die waren ganz stolz, dass sie jetzt etwas präsentieren konnten. Wir waren eigentlich die Statisten im Hintergrund. Aber wir haben ja das Ganze kreiert, durchgezogen und ein Resultat präsentiert. Mhm. Aber das hat uns so getroffen und dann bin ich mit dem Alan, sind wir da nach Misano gefahren und auf dem Rückweg sagt er, that's it, we are off tomorrow, we are leaving tomorrow. Was meinst du? Die haben uns jetzt so verarscht. Der Pedizzani hat mir etwas Geld gegeben, das teilen wir, we are off tomorrow. Da sind wir zurück in die Werkstatt, haben unsere Sachen gepackt und sind abgehauen, fertig. Weil das hat uns so sehr getroffen, nachdem sie uns ja verhöhnt hatten. Und dann wurden wir eigentlich weggeschickt. Und die Martini-Leute, das haben wir dann gut gemacht. Und das hat uns zu fest beschäftigt. Mhm. Und darum mussten wir on the spot abbrechen. Und ich bin heute noch überzeugt, das ist richtig so. Das Auto hat dann der Chris Amon gefahren und hat ja einen Punkt geholt in Zolder. Der einzige WM-Punkt, den Tecno jemals geholt hat. Und Mitte Saison ungefähr hatte der Pedizzani die Nase voll und hat gesagt, zusammenräumen, das war es und war nie mehr gesehen, oder? Ja, das ist so ungefähr die Tecno-Geschichte.
Wahnsinn. Um nochmal auf die Konstruktion zurückzukommen, also ihr hattet ja keine Erfahrung eigentlich, also logischerweise auch nicht im Windkanal oder sowas.
Gut, ich muss vorausschicken, das Ganze war natürlich sehr, sehr basic, wie mal damals die Rennautos gebaut hat. Mhm. Und das hatte Alan und ich von der Pike auf bei McLaren gelernt. Mhm. Da gibt es einen Querspanten hinten dem Fahrer, da gibt es einen Querspanten bei den Knien und einen Querspanten ganz vorne. Und das wird mit Aluminiumblechen verbunden. Und das ist dann das Monocoque. Und das hat sich immer so bewährt. Das war eigentlich ganz einfach. Wir hatten bei Tecno einen Ingenieur, den Pino, und der hat uns nie getraut. Er hat immer gesagt, das musst du mit dem Satz so und so müsst ihr das berechnen. Und wir haben dann gesagt, nein, wir nehmen 1,5 mm Blech und das reicht und fertig. Also, wir hatten immer Diskussionen, das war ein Studierter. Und wir sind natürlich Praktiker gewesen. Und vor allem der Alan, der hat natürlich schon viel Erfahrung gehabt. Wie ich gesagt habe, er hat eigene Autos gebaut, sehr erfolgreich zum Teil. Und Pino haben mir gesagt, schau du für deinen Motor und das Zeug, den Rest machen wir, oder? Und so ist dann rausgekommen. Aerodynamik, ja. Der Luciano Pedezzani hat ja eine gewisse praktische Erfahrung mit den Formel 2 Autos. Und darum hat er immer bestanden, dass wir vorne in der Schnauze zwei Kühler einbauen. Und dann hat es neben den Kühler so große Aufbauten, die eigentlich die Vorderräder irgendwie zum Wind rausnehmen oder so.
Verkleiden.
Ja, also nur vorne, mhm. Nur so. Und das haben wir dann so gemacht. Er ist dann auch gekommen und hat gesagt, die Bremsleitung vorne nach hinten, da nimmt er eine größere, auf jeden Fall. Nicht 3 mm, da nimmt er 4,2 mm Innendurchmesser. Sonst löst die Bremse nicht schnell genug und das, solche Sachen, das haben wir dann natürlich gemacht für ihn. Aber ich muss wiederholen, das war sehr, sehr basic, das ganze Zeug, ja. Oder? Aber das Auto ist gelaufen, oder?
Ja, und ihr habt einen WM-Punkt geholt. Ich meine, das haben andere nicht geschafft, ne? Also,
ja.
Nein. Weil die Bohne, der hätte dich mal holen sollen damals, ne?
Ja.
Formel-1-Abenteuer. Habt ihr Vorbilder gehabt? Also als Auto, habt ihr euch andere Autos angeguckt und gesagt, ah, wir wollen mal in die Richtung gehen, wie Ferrari oder wie McLaren?
Ja. Der große Überflieger damals, das war der M23, oder? Der ist auch 73, hat der Gordon Kopack das gebaut, M23. Wir haben uns da vielleicht etwas an das angelehnt. Das heißt, links und rechts hatten wir die Ölkühler und da hat der Fantuzzi uns die Verschalungen auf der Seite gemacht und das hat dann so keilförmlich ähnlich ausgesehen wie der M23. Mhm. Aber sonst hatten wir keine Erfahrung, null Erfahrung. Einfach learning by doing, aber wir hatten eine Chance und das muss jetzt gehen. Mhm. Und darum sind wir in gewissen Sachen vielleicht etwas konservativ gefahren.
Ja gut, aber das ist ja vielleicht manchmal gar nicht verkehrt. Habt ihr euch vorher eingelesen, wie groß die
Rahmendaten sind? Ja, mit dem Reglement, das war natürlich das mit den Knautschzonen auf der Seite. Da mussten wir dementsprechend die Benzintanks mussten so weit von der Außenhaut sein. Also wir haben das Monocoque relativ schmal gemacht mit den Tanks und dann hatten wir außen genügend Platz für die Seitenkästen, die der Fantuzzi, der Spengler, für uns hergestellt hat. Mhm. Oder auch die ganze Schnauze, die Blecharbeit, die hat der Fantuzzi gemacht. Und der Fantuzzi ist natürlich ein berühmter, begnadeter Carrossier, ein Handwerker war das im Raum Modena. Und der hat ja sämtliche Maserati 250F etc. Karosserien gedengelt. Er hat viele Ferrari-Prototypen gemacht. Und der alte Medardo, der ist dann immer zu uns von Modena nach Bologna gekommen mit seinem Fiat 1100 Viertürer, mit dem Dachgestell auf dem Dach und die Schnauze vom Deck noch drauf und hat sie hingehört, müssen wir noch das ändern, machen wir so. Und am nächsten Tag ist er wieder gekommen. Also es war sehr rudimentär, oder? Aber es hat funktioniert. Und der Fantuzzi ist ja später ein bekannter Restaurator geworden, existiert heute nicht mehr.
Wie war der Motor eigentlich von Techno, also im Vergleich zu der Konkurrenz? Cosworth, Ferrari.
Ja, der Motor war sicher gut, aber etwas unzuverlässig, vielleicht. Aber die hatte natürlich auch schon weit über 420, 430 PS damals mit dem 3-Liter Motor. Und das war etwa der Standard, um mit Cosworth mithalten zu können. Gegen Ferrari. Ferrari war noch besser, damals mit dem flachen Boxer. Die war noch etwas besser. Aber der Motor, die haben alles selber gebaut, komplett. Gießerei, mechanische Bearbeitung, Prüfstand, sehr rudimentär, alles selber gebaut. Wo haben sie alles gelernt? Weil sie haben früher die FVA und Formel 2 Motoren immer selber gebaut. Und die waren sehr schnell. Und da war ein, wie hat er geheißen, der Motorenmann, auch ein Praktiker. Armaroli. Der hat dann sehr viel eingebracht in die Techno-Know-how. Natürlich, das ist alles lächerlich bei Today's Standard, wenn ich sehe, was der Mario Illien für Ressourcen hat, was also sie machen können.
Mit Hunderten von Leuten und ihr wart zu zweit, um ein Auto zu bauen, ne?
Ja. Und dann um auf den Motor zurückzukommen, viele Jahre später wollte der Max Heidegger in Liechtenstein einen Motor bauen. Und dann hat er mich angefragt, du kennst doch den Peter Zani, könnten wir da nicht mal einen Motor leihweise haben, um bei uns auf den Prüfstand zu fahren, oder? Da habe ich mit dem Peter Zani geredet, er hat gesagt, ja, ist gut. Aber es war natürlich so, das war ein 3-Liter-Motor. Und damals hat es auch 2-Liter-Rennen gegeben mit den 2-Liter-Sportwagen. Oder Formel 2 war auch 2-Liter. Und dann haben sie von ihrem 12-Zylinder, haben sie 4 Zylinder abgeschnitten und haben einen Boxer 8-Zylinder gehabt. Und dann wurde das Reglement geändert, dass die Formel 2 Motoren durften keine Boxermotoren sein. Sie mussten die 4 Zylinder rein sein. Also der Ferrari V6 wäre nicht mehr gegangen. Es mussten 4 Zylinder sein oder irgend so etwas. Also war das obsolet, das ganze Projekt. Aber wir haben dann so einen Motor, einen 2-Liter-Motor bei Tecno geholt, zum Heidegger auf dem Prüfstand, und er hat gestaunt, der 2-Liter hat einiges über 300 PS schon abgegeben, damals, oder?
Als Sauger, ne?
Das ja, ist ja. Richtig, und richtig der Drehmoment, ja. Das war etwas kritisch, das war etwas mager, hat er gesagt. Aber er hat auch 10.000, 11.000 Touren gedreht, der Flache, ja. Hat er auf dem Prüfstand gehabt. Und dann haben wir den Motor wieder zurückgebracht und dann ist die Sache, Techno-Geschichte ist erledigt, ja.
Das war dein Formel-1-Abenteuer.
Ja, das war dann erledigt. Und dann kam eben das, weil wir ja, wie ich gesagt habe, psychisch und physisch sehr ausgepowert waren. Und da bin ich zu meinem Bruder in das kleine Dorf gezogen und wollte nichts mehr wissen von diesen Erfahrungen. Ich sage, die Rennerei, das ist jetzt hinter mir, ja. Und da habe ich im Nachbardorf bei einem Bauer gearbeitet, als Traktorfahrer und Stallmister und ja, so einfach. Und heuen mussten wir, ja. Und dann hat mir der Herbert Müller wieder angerufen und hat gesagt, spinnst du, du bist doch kein Bauer, oder? Ich habe ein Projekt, komm du zu mir. Und dann habe ich beim Herbert Müller gewohnt und unten hatten wir die Werkstatt und da habe ich dann den 512 Can-Am Spider beim Herbert Müller in Rheinach gebaut für ihn. Ich war Tagelöhner, ich habe einen Taglohn gehabt und ich müsste jetzt nachschauen, wie viele Tage. Und dann habe ich das Auto da komplett gebaut. Und am Schluss ist er mit dem nach Amerika gegangen, die Can-Am zu fahren. Und er wollte mich unbedingt mitnehmen. Und ich habe wieder gesagt, nein, ich komme nicht. Ich mag nicht so weit Auto fahren, etc. Dasselbe habe ich beim Siefert auch schon mal gesagt. Aber dann hat er gesagt, du kannst mit dem Flieger gehen. Das hat ja auch nicht gestimmt, aber spielt ja keine Rolle. Also das war dann mit dem Herbert Müller und vom Herbert Müller. Als das Auto in Amerika war, war ich ohne Arbeit. Also bin ich zum Peter Sauber gegangen und habe gesagt, das ist sehr schön, was ihr da macht. Das ist sehr schön, aber das könnte man besser machen. Und das hat er natürlich nicht gut vertragen, begreiflicherweise. Ich wollte ja nur seine Infrastruktur nutzen. Und ich hatte die Idee, wie man die Autos, die er baut, besser machen könnte. Und die Idee war ganz einfach. Ein Monocoque bauen, alle McLaren. Peter Sauber, C1, C2, C3. Das waren immer Rohrrahmen. Das ist das Know-how, das man damals hatte. C1 war ein Brabham-Chassis, C2 war ein Mart-Chassis-Verbreiter, C3 war dann ein eigenes Chassis. Und da habe ich gewusst, wie man das machen könnte. Und habe ihm dann das vorgeschlagen. Und so ist dann der C4 entstanden. Und das ist eigentlich eine Verkleinerung des klassischen McLaren M8 Can-Am-Wagen. Vom Monocoque her, sagen wir mal. Aber aus Kostengründen mussten wir die Karosserie vom C3 übernehmen, weil die Karosserie, das ist immer ein Kostenpunkt. Das kostet viel Geld, ein Modell zu machen. Also mussten wir die C3-Karosserie nehmen, mit einigen kleine Modifikationen, wie der Heckflügel hinten einzubauen und die Kühler versetzen. Aber sonst sind wir auf das angewiesen gewesen. Darum ist auch die eigenartige Form, die das Auto hat. Es war immer das Ganze beim Peter selber. Das hat auf einem Shoestring-Budget hat das funktioniert. Und wir hatten kein Geld für den Motor. Da mussten wir den Ford BDG-Motor vom Heini Mader leasen. Den Motor hatten wir geleast vom Heini Mader. Und so ist dann der Harry Blume sehr erfolgreich mit dem C4 gefahren. Das war ungefähr so. Ja, über die C4-Geschichte gibt es noch vieles zu erzählen.
Also, ich wollte dich nicht zurückhalten jetzt. Dann haus ich raus. Ja. Über welches Jahr reden wir da? Vielleicht mal vorweg.
Das war 74.
74.
Okay. 73 war Techno und 74 Herbert Müller und dann Sauber. 74, 75. Und das im Winter 74, 75 habe ich das gebaut. Ja, ich muss da vielleicht noch zufügen, der Peter Sauber, der hat nicht geglaubt, dass das geht mit dem Monocoque. Also, aber ich konnte ihn erstmal überzeugen und dann, das war damals neu, da sind Journalisten in die Werkstatt gekommen und haben Interviews gemacht und Fragen gestellt. Und dann haben wir uns präsentiert und gesagt, ja, jetzt bauen wir ein neues Auto, jetzt bauen wir ein Monocoque. C4 ist Monocoque, alles klar. Und dann sind die wieder gegangen. Und dann zwei Tage später oder am nächsten Tag kommt der Peter Sauber und sagt, du, ich habe nicht gut geschlafen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also du musst mir wieder einen Rohrrahmen machen. Da wissen wir, wie das geht und so weiter. Aber du musst mit Herzblut mitmachen. Der Volo Rübel habe ich ja gesagt. Also machen wir den Rohrrahmen. Und da kommt der Postbote rein und bringt die neuesten Zeitungen. Das Powerslide damals, das war die Zeitung in der Schweiz. Headline, Sauber baut Monocoque. Mit grossen Buchstaben. Und dann musste er klein beigeben und hat mich machen lassen. Und ich hab das ziemlich im Kopf gehabt und ich habe noch in meinem Buch sind auch die groben Skizzen und Aufzeichnungen, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Und auch immer wieder arbeiten. Das Abkommen war ganz einfach. Dann müssen wir fertig sein. Ich zahle dir 4'000 Franken im Monat für alle Stunden unter der Sonne. Das spielt mir keine Rolle, oder? Aber dann muss es fertig sein. Also habe ich meinen Vater damals eingespannt, der hat mir geholfen. Und mein Bruder. Und die haben mir geholfen. Aber ich musste die natürlich aus meinem Sack entlöhnen. So. Und die haben mir für einen ganz günstigen Stundensatz da geholfen. Mein Bruder ist sehr talentiert, ein Handwerker, der hat mir viel geholfen. Mein Vater, ich musste noch eine Drehbank kaufen. Es hatte keine Drehbank beim Sauber. Die habe ich dann gekauft. Und mein Vater als Berufsmechaniker konnte da wunderbare Teile herstellen.
Mit einem großzügigen Gehalt hast du die Werkstatteinrichtung gekauft.
Ja.
So einen Windkanal gekauft eigentlich.
Ja. So ist das gewesen. Und dann ist das Auto erfolgreich gewesen. Und dann hat der Peter Sauber mir, nachdem sie von einem Rennen zurückgekommen sind, eröffnet, du, das hast du so sehr gut gemacht. Wir hatten noch nie so wenig Nachtarbeit. Das Auto funktioniert, ist erfolgreich. Aber es wäre mir lieber, wenn du dich wieder selbstständig machen würdest, oder? Und das war natürlich auch ein Tiefschlag für mich, weil ich habe mir vorgestellt, we get in on the ground floor mit Sauber, wir bauen einen 2-Liter-Wagen und dann bauen wir mehrere und kommen da ins Geschäft wie Lola oder Brabham oder so. Das war meine Idee. Aber er hat dann gesagt, nein, und jetzt ist fertig. Und jetzt machst du dich wieder selbstständig. Und so wurde ich dann in die Selbstständigkeit gedrängt, eigentlich. Und das war natürlich nicht eine einfache Zeit, aber mittlerweile, wie soll ich sagen, wir haben uns nicht zerstritten, also mussten wir auch nicht versöhnen. Es ist alles in bester Ordnung. Er hat mir später wieder viel Arbeit gegeben und so. Okay. Aber es war schon nicht den Plan, wie ich den mir vorgestellt hatte damals.
Hat er die Drehbank behalten oder durftest du sie mitnehmen?
Nein, ich habe mit meinem spärlichen Lohn, das übrig geblieben ist. Übrigens, meine Frau hat natürlich, meine damalige Partnerin, heutige Frau, hat natürlich maßgeblich dazu beigetragen. Sie hat einen guten Job auf der Bank. Und wenn das Geld vom Sauber nicht gekommen ist, hat der Peter gesagt, Sauber so wie gesagt, ja, sie verdienen ja auch Geld, die verhungert wohl nicht, oder? Also es war immer Shoestring, ganz knapp. Und dann, mit dem spärlichen Lohn habe ich sämtliche Werkzeuge gekauft. Bei Sauber hatten sie nur eine Handbohrmaschine und einen Kompressor, das war es etwa. Die haben nicht viel verstanden damals. Und die Abkantbank und verschiedene Blähwerkzeuge habe ich immer aus Konkursen oder so gekauft und beim Sauber reingestellt. Und dann, als wir uns getrennt haben, hat er gesagt, du kannst alles mitnehmen, das ist ganz klar. Und da muss ich einen Lastwagen mit einem Kran organisieren, haben wir alles aufgeladen und in mein neues Provisorium, das dann doch für 30 Jahre hingehalten hat, da reingezügelt und da habe ich dann weitergearbeitet. So ist das gewesen.
Alte Werkzeug, womit der Sauber C4 gebaut wurde sozusagen, ne?
Ja, die sind heute noch in meiner Werkstatt. Ja. Die Drehbank, den verwenden wir heute noch. Den habe ich damals, ich glaube, für 2000 Franken gekauft. Baujahr 64, so etwas. Geht immer noch perfekt. Ja, ja, haben wir immer noch.
Wahnsinn. Wie viele Leute haben damals bei Sauber insgesamt gearbeitet?
Oh, das war natürlich auch knapp. Die haben ja immer Geld draufgelegt mit den Rennwagen. Also haben sie auf der linken Seite eine PW-Abteilung gehabt, eine normale Garage mit British Eland, Alfa Romeo und Fiat, je nachdem. Und da hat der Rolf Schenzer und ein Mechaniker gearbeitet. Und auf der Rennabteilung, sozusagen auf der rechten Seite, da war ich, der Hans Engesser, der Peter Sauber. Ja, das war es ungefähr. Und dann hatten wir natürlich einen ganz wichtigen Mann, den Zofi. Der Zofi, der Fridolin Zollinger heißt er, aber sein Übern, der Zofi, oder? Der war ein sehr talentierter Werkzeugmacher und hat bei der Firma Zellweger in Ussen gearbeitet. Das ist ein Riesenindustriebetrieb und er hat da als Werkzeugmacher gearbeitet. Mhm. Und der hat für uns viele Arbeiten erledigt, viele Werkzeuge hergestellt. Der ist am Abend gekommen und wir haben ihm erklärt, wir brauchen das, wir brauchen das. Am nächsten Tag ist er gekommen, hat das Zeug gebracht. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Vielleicht mussten sie deswegen die Firma Zellweger verkaufen. Ich weiß es nicht. Das ist ein Riesenbetrieb, war das. Oder 1000 Leute oder wie viel. Und der Zofi, das war ein ganz goldener Typ. Und dann natürlich der Paul Pfenninger, der Baukoplast Paul, der die Karosserien gemacht hat. Der hat uns auch sehr viel geholfen. Ist immer noch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Weil wir sind ja zusammen durch die Höhen und Tiefen des Rennsports gegangen. Ja.
Und das war auch schon in Hinwil, oder? Die Werkstatt?
Hinwil, ja. Hinwil. Ja. Hinwil, das heißt, das war damals eine neue Stahlhalle aus Deutschland. Und das habe ich immer, als ich in England war, in den Zeitschriften gesehen. Na, der hat eine schöne Werkstatt, super. Das ist ja ein Traum. Und da haben wir dann gearbeitet, wie gesagt, links Personenwagen, rechts die Rennwagen. Das ganze Gebäude ist jetzt abgebrochen und ist der Parkplatz vom Formel-1-Team. Parkplatz bedeckt mit Sonnenkollektoren auf dem Dach. So. Also so ändern sich die Zeiten. Und das war dann das Ende von der Sauber-Ära. Und wie gesagt, da musste ich mich dann selbstständig machen und habe dann wieder Rennwagen restauriert, gebaut und gemacht.
Aber es gab für dich damals nicht wieder den Plan, nochmal nach England zu gehen oder wieder zu einem anderen Team anzudocken wie McLaren oder?
Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Ich sage es immer wieder, ich bin eigentlich ein Heimweh-Schweizer, schon in Amerika. Ich bin ein Mann der alten Welt. Okay. Wenn man jung ist, ist das lustig, das Disneyland, oder? Aber wenn man älter wird, gibt es noch andere Sachen. Und die fehlen da drüben, oder? Ja. Nein, ich wollte immer, und dann bin ich eigentlich glücklich hier gelandet und konnte mir dann eine Kundschaft aufbauen. Aber das war immer so eine Sache mit den Rennwagen. Das ist der. Die Leute haben immer das Haushaltsgeld gebraucht oder Schwarzgeld oder weiß ich was. Das ist kein Professional Business Approach, oder? Das, niemand hatte genügend Geld und so weiter. Aber ich habe mich da gut durchgemogelt und vor allem habe ich dann später mit einem Ex-Mitarbeiter von Peter Sauber, mit dem Urban Fessler, die alte Rennwagen unterhalten. Und vor allem ist dann die historische Zeit angebrochen. Mit den Lotus 23.
Ah, okay, dass man da schon wieder alte Rennwagen restaurieren konnte.
Ja, und die habe ich schon gearbeitet, als sie neu waren, 1962. Aha. Und dann kommt das einige Jahre später wieder.
Fast 20 Jahre später oder 15 Jahre später.
Ja, ja. Und dann haben wir an denen gearbeitet. Und der Urban Fessler, das war auch so ein sehr guter Mitarbeiter, der hat mir viel geholfen. Beim C4 hat er mir geholfen, weil er ist am Wochenende nach in Wiel gekommen und hat mir da geholfen, weil wir immer gearbeitet haben. Und dann ist er weg von Peter Sauber und ist dann zu mir gekommen. Mhm. Schlüsselkunde war der Ivan Scotti, der wurde Europameister mit dem Lotus 23, das war das erste Mal. Der musste auch nach Paris, FIA, wurde historische Preis verteilt, ja. Das hat der Urban damals sehr, sehr gut gemacht, ja. Also, ich glaube, das wäre ungefähr die Geschichte.
Die noch fehlende Geschichte. Aber ja, jetzt können wir natürlich noch mal gerne kurz darüber reden, was du hier aufgebaut hast, weil du hast dich dann irgendwann auf Ferrari spezialisiert. War das immer so ein Herzblutthema für dich?
Ja, also. In erster Linie ist es natürlich ein Herzblutthema, ja. Weil bei McLaren Formel 1, das sind die Engländer, ein wenig die Franzosen, Matra, und dann sind die Italiener. Und das ist Ferrari. Ja. Und das ist die alte Welt, oder? Das ist da drüben. Und das war immer faszinierend. Das ist immer faszinierend, Ferrari, was die immer konstruiert, gebaut und gemacht haben. Ich meine, zu meiner Zeit ist der Chris Amon mit dem V12 gefahren. Ja, so viele PS, aber nie eine Chance gegen die Cosworth, oder? Mhm. Und die Cosworth mit ihrem simplen V8 haben alles dominiert über Jahre, ich weiß nicht, 10 Jahre oder wie lang. Aber Ferrari, die waren immer so sehr stolz. Und doch, ja, heute ist es ja auch noch so, oder? Es ist heute nicht anders. Und wenn sie mal etwas schief machen können in den Boxen, strategisch, dann machen sie sicher falsch, oder? Das gehört dazu. Nein, ich war immer fasziniert von den Autos überhaupt, ja. Und ich mag mich erinnern, als 1971 oder der René Herzog einen Ferrari Daytona hatte, das war natürlich der Überflieger, ein Ferrari Daytona. Und dann waren das Konkurrenten. Aber dennoch habe ich sie stark bewundert. Die haben eine Geschichte, die haben etwas bewegt. Und so kam es dann, dass ich in meinem kleinen Provisorium hatte ich verschiedene Kunden mit so Tino 308 und ein guter alter Freund, mit dem ich schon an der technischen Hochschule, am höhere technische Fachschule war, der hatte immer Ferraris. Und dann hat er gesagt, das kannst doch du auch, oder? Und so hat das angefangen. Und ich hatte kaum Platz für einen Ferrari in der Werkstatt. Also das war sehr, sehr limitiert mit dem Platz. Mhm. Höchst umständlich. Aber es war zentral gelegen, hat nicht viel Miete gekostet und ich musste mich einfach irgendwie arrangieren, oder? Und so hat dann das angefangen und immer mehr und mehr. Und seither ist dann das nach wie vor ein guter Freund und guter Kunde von uns und kommt mit den wildesten Projekten und wir versuchen die Kunden zufriedenzustellen. Mhm. Und so habe ich dann meine Werkstatt aufgebaut. Wenige, aber sehr, sehr gute Kunden, die Arbeit schätzen, die auch schätzen, dass man mit Herzblut etwas macht und dementsprechend auch Erfolg haben kann, ja. So ist das dann gekommen. Und darum ist ja in meinem Buch, die letzten 40 Jahre ist eigentlich nur noch Ferrari, wenn du so willst. Ja. Und da sieht man alle Modelle, die wir bearbeitet und gebaut haben und so weiter.
Ja, das ist ja also faszinierend, wie das eigentlich durch die Decke gegangen ist. Auch die Preise der Autos, an denen ihr gearbeitet habt. Ne? Also jetzt nicht nur durch eure Arbeit, sondern insgesamt die Werte von den Autos.
Ja, gut.
Über die 40 Jahre. Ne?
Ja, ich habe da schon auch meine Zweifel in dem Sinn, sagen wir mal, Ferrari am Anfang, das war eine pure Leidenschaft, indem er gesagt hat, ich baue einen 12-Zylinder-Motor, das muss besser gehen und als alles andere und so weiter. 1947 hat er das angefangen, oder? Und er hat das sehr gut gemacht. Aber der Ferrari, der hat das nie gemacht, weil er viel Geld verdienen wollte. Mhm. Und wenn du heute einen Ferrari kaufst, heißt es, ist es keine Verpflichtung, Ferrari, dass du Geld verdienst mit dem Auto? Überhaupt nicht. Ferrari war immer in Geldnot, mehr oder weniger. Bis dann Agnelli mal eingestiegen ist. Und so. Heute ist es anders. Die Sache hat sich so entwickelt, dass sie sicher viel Geld verdienen. Aber die ganze Welt hat sich entwickelt mit dem Marketing und Franchising und weiss der Teufel was. Da strömt auf einmal Geld rein, wo sie früher niemals geträumt haben davor. Aber es hat mit der Leidenschaft angefangen. Und jetzt gibt es natürlich sehr viele Leute und sehr viel Geld auf der Welt. Ich finde es fast schade, dass ein Produkt, das ursprünglich aus Leidenschaft entstanden ist, zum Investitionsobjekt umgeformt wird, sagen wir mal. Aber das können wir nicht ändern, oder? Wenn es Leute gibt, die an den Auktionen Autos kaufen, nur weil ihnen der Finanzberater auf ein gewisses Modell tippt und sagt, du, das ist das Modell, das hat Potenzial, das ist wie Aktien, oder? Und da habe ich meine Zweifel, aber auf der anderen Seite, es erlaubt uns, eine anständige Arbeit zu machen und auch anständig entlohnt zu werden für ein Objekt, das den Wert behält. Und viele Kunden musste ich fast überreden, ja, kauf jetzt, machen wir das. Und die sind dann immer gut gefahren. Nur weil sie eine Leidenschaft dafür haben, verkaufen sie nicht, sie behalten das, aber sie sind gut aufgestellt, sagen wir mal so. Wie ich sage, durch die Preise ist eine gewisse Sicherheit für unsere Arbeit. Aber ich vergleiche jetzt mit Abarth. Abarth, die Abarth-Leute, die haben kein Geld. Alles, was man denen verkaufen will oder machen will, ist das so teuer, oder? Bei Ferrari geht das anders, oder? Ja, ja. Hat zwei neue Zylinderköpfe, 16.000 Franken. Ja, machen wir.
Ja, natürlich.
Ja, das machen wir, oder? Ja. Also es ist eine andere Welt. Es ist einfach eine andere Welt. Und ich will das nicht kritisieren. Es ist einfach so. Wir profitieren auch davon, dass wir wahnsinnig schöne Arbeiten machen können, aufwendige Arbeiten. Da profitieren wir auch davon. So ist es. Ich meine, es gibt da den Mann in Nähe Schaffhausen, der die Porsche macht, der Fäustel, oder? Und der hatte auch
viel. Ein bisschen was stehen an Motoren und so, ne?
Ja, ja, ja. Der, ich bin bei ihm gewesen, sehr eindrücklich, was der gemacht hat, ja. Nein, für mich war es anders. Ich habe eine kleine Werkstatt aufgebaut. Ich habe, wie schon gesagt, wenige sehr gute Kunden. Und dann habe ich in eine neue Werkstatt gebaut, vor 10, 12 Jahren. Weil ich immer gedacht habe, ja, das geht jetzt noch 100 Jahre weiter so, oder? Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ja, eigentlich könnte man ein anderer das weitermachen, wenn er das Potenzial sieht. Und so habe ich einen Nachfolger gefunden, der Thomas Schnitzner, der die Firma von mir gekauft hat, ja. Und die jetzt mit 3 Mechanikern fulltime weiterführt.
Und das ist aber in Sichtweite von deinem Wohnhaus und du bist da auch immer noch jeden Tag, oder?
Thomas hat mir gesagt, ja, nicht jeden Tag. Ich muss da nicht reinreden, die machen das so gut im Großen und Ganzen. Es ist natürlich klar, man kann immer etwas anschauen und dann sagen, aber das hätte ich jetzt anders gemacht. Aber letztlich, ich will keine Verantwortung mehr. Der Thomas hat die Verantwortung und er muss das machen. Und wenn er etwas fragen will, dann fragt er mich, aber er muss nicht und ich glaube, das geht ganz gut so.
Das war jetzt von mir auch missverständlich ausgedrückt. Du bist da nicht, um zu korrigieren, sondern um an deinen eigenen Projekten noch zu schrauben.
Ah ja, ja. Darum, ich habe einen Abarth-Motor da drüben auf dem Prüfstand, den müssen wir dann laufen lassen, sobald sie aus Italien zurück sind und dann kommt das Auto aus Italien, der dritte Bialbero zurück und den muss ich dann auch über den nächsten Winter oder über, ich weiß noch nicht, muss dann mal fertig sein. Ja. Heute bin ich froh, habe ich mit dem Silberabarth 3 Anlässe bin ich gewesen dieses Jahr. Der letzte Anlass war da im
Rossfeldrennen.
Rossfeld. Sehr schöne Strecke, sehr schöner Anlass. Wetter hätte besser sein können, aber wir müssen zufrieden sein. Es hat nur einmal am Schluss geregnet. Aber ich habe gesagt, das ist es jetzt. Ich bin froh, habe ich diese 3 Veranstaltungen dieses Jahr gemacht. Jetzt muss ich nicht mehr gehen. Jetzt gehe ich vielleicht als Zuschauer oder ich weiß nicht was. Ja.
Was glaubst du, am Rossfeldrennen war das dein letztes Rennen?
Rennen ist ja das nicht.
Die Autos wollen noch bewegt werden, die hier
Klar. Ja, ich muss dann einen Fahrer suchen oder 2 Fahrer, je nachdem, die dann Spaß haben. Aber ich habe gesagt, mit 80 Jahren noch Autorennfahrer sein, ja, du übertreibst so, wenn ich mir vor Augen halte, dass der Jackie Stewart, der ist ja Weltmeister gewesen, ist viel Auto gefahren, der fährt nicht mehr Auto, der hat einen Fahrer. Ich fahre nicht mehr. Ich habe einen Fahrer, also der fährt nicht mehr selber wieder. Also kann ich mich auch etwas zurückziehen, oder?
Okay. Ja, ja, du recht hast du.
Ja.
Dann kommen wir eigentlich zur letzten Frage und jetzt zur wirklich letzten Frage. Ja. Wie du weißt, das ist ja immer die letzten 50 Liter Sprit.
Ja.
Beim letzten Mal hast du gesagt, du willst mit einem Abarth nochmal nach London fahren. Jetzt müssen wir natürlich, das kannst du jetzt nicht nochmal sagen.
Nein.
Jetzt musst du dir einen Ferrari ausdenken. In welchem Ferrari du deine letzten 50 Liter verfahren würdest und wo?
Ja, natürlich die Limousine, der 365er, den ich da unten habe.
Ja.
Weil all die Daytona-Projekte, die ich habe, die sind nicht fahrbereit.
Ja, okay,
oder?
Ja, gut.
Die sind in Baukastenform eingelagert.
Ja.
Aber der 365er, der geht sehr gut. Und da habe ich auch fast 10 Jahre gebraucht, bis der wieder auf die Beine kam. Und das war auch ein Ziel, dass ich dieses Jahr mit dem Auto das fertig mache. Und dann sind wir einen Anlass gefahren vom Niki Hasler in Basel. Der Niki Hasler ist der sehr erfolgreiche Ferrari-Vertreter, hat eine super Einrichtung da unten und ist so wie ein Geschäftspartner oder Freund. Und wir arbeiten viel zusammen. Und mein Ziel war, der hat einen Anlass gemacht mit alten historischen Ferraris. Über alle Berge sind wir gefahren. Und da wollte ich hingehen und das habe ich geschafft. Und das ist ein Ziel erreicht. Also ich kann den rausnehmen und fahren, wenn es sein muss. Sagen wir mal so. Ja.
Wie weit kommt man bei dem Wagen mit 50 Litern?
Ja, nicht so weit.
Aber so weit,
der braucht schon knapp 20 Liter.
Ja. Aber du, ehrlich gesagt, finde ich für das Alter und einen Zwölfzylinder mit Vergaser ist das gar nicht so.
Ja. Du musst einfach sehen, damals Einspritzung, das war noch nicht Vergaser, das war die Technologie. Und dann ist dann die Cagetronic ist dann gekommen, oder?
Aber der hat noch Vergaser, oder?
Der hat Vergaser,
und der 400i, der hat dann die
ja, das heißt, ja?
Genau, das ist ja Nachfolger optisch.
Injektion, das heißt ja,
genau.
400i.
Ja.
Es hat den 400 GT hat's gegeben mit Vergaser, mit Automat und dann der 400i. Und das war dann Einspritzung. Auch mit Automat oder wenige handgeschaltet und dann später der 412. Und das ist natürlich klar, dass er Einspritzung hat. Aber wenn die Einspritzung, die sie damals verwendet haben, die Cagetronic, ja, wenn man mit den Bosch-Leuten spricht, da weiß gar niemand mehr, wie das eigentlich funktioniert oder funktioniert hat. Das ist auch schon alles überholt mit dem Luftmengenmesser und ja, das ist, aber das war damals State of the Art. Und Ferrari musste einfach etwas machen, vor allem auch wegen den Abgasen und so. Und das hat man da besser unter Kontrolle gekriegt. Ja, also das ist die Frage mit dem Ferrari. Ja,
mit den 50 Litern. Ja. Eddie Wiss, ich habe ganz viel Spaß gehabt, habe mich gefreut, dass wir uns jetzt nochmal wieder so spontan getroffen haben. Und das war wirklich die noch offene Geschichte,
die gespielt hat. Ich bedanke mich, dass du die Zeit genommen hast, mich abzuhören.
Ja, genau.
Und ich hoffe, dass die Leute, die das schauen oder hören, auch etwas spunzeln. Das ist immer wichtig. Also gut, danke dir.
Das war Eddie Wyss. Ich hoffe, die Folge hat euch auch gefallen. Wie gesagt, heißt die Biografie von ihm The Swiss Wyss und ist im McLein Verlag erschienen. Ein paar Fotos von Eddie Wyss findet ihr natürlich auch bei mir im Netz und auf Instagram und auf meiner Seite www.alteschule.tv und da könnt ihr auch endlich tolle Shirts und Tassen und vieles mehr von mir bestellen. Ich freue mich, wenn ihr dort einmal reinschaut und noch mehr freue ich mich, wenn wir uns hier in der nächsten Woche wieder hören. Bis dahin gute Fahrt und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.